Heute zu Gast das kroatische, aber fließend deutsch sprechende Elektromobilitätsgenie Mate Rimac und der stellvertretende Chef von Porsche, Lutz Meschke.
Eines Tages hat mich dann einer vom Vorstand von Volkswagen angerufen, der war vorher bei Porsche und hat mich dadurch gekannt und hat mich gefragt, ja Mate, wann bist du das nächste Mal in Deutschland? Ich würde mich gerne mit dir treffen. Als ich die E-Mail gelesen habe, war ich gerade im Flieger und bin in Deutschland gelandet und habe gesagt, ja, ich bin jetzt in Deutschland, können uns morgen treffen. Also haben wir uns den nächsten Tag getroffen und er hat gesagt, er will über Bugatti sprechen. Also habe ich ihm gezeigt, was wir da machen und ich dachte, er würde es einfach sehen. War mir aber auch ein bisschen komisch, wieso wäre er interessiert an den Antrieb, den wir da entwickeln. Und dann mitten vom Gespräch sagt er mir, ja, was hältst du davon, wenn du die Firma übernimmst?
Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Vermeintlich ungewöhnliche Paarung hier im Podcast, aber macht natürlich Sinn, weil sowohl der Mate Rimac mit seiner eigenen Firma Rimac, so heißt die auch, extrem schnelle Sportwagen auf Elektrobasis verkauft, als mittlerweile halt auch Porsche, wo der Lutz der stellvertretende Chef ist und der Finanzvorstand. Mittlerweile ist Porsche übrigens auch an Rimac beteiligt, aber die Geschichte von Mate muss man nochmal in Ruhe erzählen, wird auch gleich passieren. Der ist nämlich in Deutschland groß geworden, spricht deswegen fließend Deutsch, hat aber schon vor Jahren angefangen, richtig krasse Sportwagen auf Elektrobasis zu bauen. In Kroatien belief er mittlerweile den weltweiten Markt, sowohl als Zulieferer als auch als Hersteller und mittlerweile ist Porsche in großen Teilen an Rimac beteiligt, hat sogar den Mate Rimac auch noch zum CEO von Bugatti gemacht, das ja schon immer zu VW, also zum Porsche Mutterkonzern gehört hat, noch Porsche Mutterkonzern muss man sagen. Also eine Wahnsinnsgeschichte, wie so ein Typ auf einmal sozusagen eine Art europäischer Elon Musk geworden ist. Das wird auch häufig so geschrieben, der europäische Elon Musk, ich fand es ein bisschen cheesy, weil natürlich Rimac ist nicht Tesla, aber es ist trotzdem Elektromobilität, es ist im Sportwagenbereich und es ist einfach eine unglaubliche Geschichte, die der da geschrieben hat, gemeinsam mit Porsche. Also jetzt direkt reinhören. Oder wem solche Podcasts mit der Themenlage Mobilität gefallen, der könnte auch unseren neuen Podcast-Channel Future Moves abonnieren. Future Moves generell ist eine neue Schwestermarke von OMR, genauso wie Finance Forward, hat einen eigenen Podcast-Kanal. Da gibt es noch viel mehr von solchen Gesprächen. Auf geht's ins Gespräch mit Mate Rimac und Lutz Meschke. Erstmal herzlich willkommen, Lutz Meschke und Mate Rimac. Hi.
Hallo.
Hi Philipp, danke.
Wir müssen da erstmal erklären, wie ihr zueinander kommt oder wer ihr seid. Also ich bei Lutz habe ich schon im Vorgespräch gesagt, es ist ein bisschen einfacher zu greifen. Er ist der Finanzchef von Porsche, auch der stellvertretende Vorstandschef von Porsche. Bei Mate ist es ein bisschen komplizierter, wer ihn noch nicht kennt. Mate, also bist du eigentlich, würdest du sagen, Deutscher, Kroate? Erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her?
Ja, auf jeden Fall Kroate. Ich hatte 10 schöne Jahre in Deutschland auf jeden Fall. Vielleicht, wenn du mich gefragt hättest, als ich ein Baby war, hätte ich gesagt Jugoslawene, weil ich war 1988 in Jugoslawien geboren, was heute Bosnien ist, in dem Teil, was heute Bosnien ist. Und ja, heute ist Bosnien immer noch so ein komischer Staat. Gemäß deiner Religion hast du auch eine Staatsbürgerschaft sozusagen. Also wenn du Muslime bist, dann bist du ein Bosnier. Wenn du orthodox bist, bist du Serbe. Wenn du Katholike bist, dann bist du Kroate. Also ich bin Katholik oder meine Familie war katholisch und deswegen bin ich ein Kroate. Und als der Krieg losging, gingen meine Eltern nach Frankfurt, also haben wir ausgewandert, zusammen mit mir. Ich war damals 2 Jahre alt. Und 10 Jahre später sind wir von Frankfurt nach Zagreb gezogen und seit dann, also seit 2001, bin ich dann in Zagreb hier.
Okay, aber du bist in Deutschland, wenn man dann zumindest der Legende glauben darf, so ein bisschen von der Automobilleidenschaft erfasst worden.
Ja und nein, also meine Eltern erzählen mir, dass ich schon verrückt nach Autos war, bevor ich reden oder gehen konnte, als ich noch ein Baby war, komplett fasziniert von Autos. Auch wenn meine Eltern nichts mit Autos zu tun haben und wo ich geboren wurde, also das ist der ärmste Teil von Bosnien, und Bosnien ist das zweitärmste Land in Europa, also gab es überhaupt keine Straßen, keine Autos, also hatte ich nicht viele Gelegenheiten Autos zu sehen, vor allem keine interessanten Autos. Und dann, als wir dann nach Deutschland kamen, als ich immer noch ein Baby war, 2,5 Jahre vielleicht, dann hatte ich riesen Augen, weil auf einmal so viele Autos überall waren und auch interessante Autos.
Und dann hast du angefangen, selber Autos zu erfinden.
Ja, also ich muss sagen, in Deutschland hat es mir, glaube ich, viel geholfen, weil da war so viel Auto-Content verfügbar. Also ist vielleicht jetzt schwer zurückzudenken, wie es vor 20 Jahren war, aber ich erinnere mich, dass ich auf Samstag und Sonntag gewartet habe, weil dann gab es auf DSF, im deutschen Sportfernsehen gab es so Auto, Motor und Sport oder sowas, also all diese Automagazine auf Vox, dann Formel 1 und alles. Ich habe all diese Autobild und so alles gekauft und von Anfang bis Ende alles gelesen. Ich wollte alles über Autos wissen, irgendwas, was mit Autos zu tun hatte. Und mein Traum war, irgendwas mit Autos zu machen. Ich denke, ich bin all die verschiedenen Szenarien durchgegangen. Ich denke, Lutz als ein Autonarr auch, hat wahrscheinlich auch eine ähnliche Geschichte. Ich wollte, keine Ahnung, Rennfahrer sein, Designer, Ingenieur. Ich denke, mein Traum war, ein Ingenieur bei BMW oder bei Porsche zu sein. Ja, und dann kamen wir zurück nach Kroatien und wenn du Automotive Industry in Europe in Google eingibst, dann kriegst du viele Punkte überall von Portugal bis Türkei, von Schweden bis Süditalien. Das einzige Land, das keine Punkte hat, ist Kroatien. Ist auch echt so. Also sogar Slowenien oder Bosnien oder sogar Serbien haben ziemlich viel Autoindustrie. Kroatien nicht, leider. Ich habe einfach immer in meiner Garage getüftelt, immer was selbst gemacht. Und als ich in der Highschool war, war ich Mechatroniker und da musst du eine Abschlussarbeit machen. Du musst was zum Abschluss deiner Highschool bauen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, mir fehlen so ziemlich schon die deutschen Wörter. Also ich bin seit jetzt 20 Jahren nicht mehr in Deutschland, also muss ich ein bisschen englische Wörter benutzen. In der Highschool mussten wir dann so eine Abschlussarbeit machen und mein Professor hat gemocht, was ich gemacht habe und hat mich auf verschiedene Wettbewerbe geschickt für Innovationen und Elektronik. Ich habe mir dabei nicht viel gedacht, aber ich habe dann diesen lokalen Wettbewerb für Elektronik gewonnen, was sehr überraschend für mich war, weil ich nicht ein super Schüler war. Dann haben die mich aufs nationale Level geschickt, wo ich auch gewonnen habe und dann hat mich Kroatien überall in die Welt geschickt, um Kroatien zu repräsentieren bei diesen ganzen Wettbewerben. Und als ich 17 Jahre alt war, hatte ich 2 Patente. Und dann, als ich 18 war, wollte ich endlich mal was mit Autos machen und ich habe mir einen alten BMW 3er gekauft, einen 1984er Baujahr, weil das das Einfachste war, um in Rennen zu kommen und Rennen anzufangen. Also einfach einen alten BMW mit Hinterradantrieb, das Differential schweißen, ein paar alte Reifen und dann kannst du Drift machen. Und dann ist der Benzinmotor explodiert und da ich aus Kroatien komme, habe ich viel über Nikola Tesla gelesen. Er hat ja den Elektromotor erfunden, den wir heute benutzen. Und ich wollte meine 2 Leidenschaften verbinden, Elektronik und Autos, um zu zeigen, dass Elektroautos Spaß machen können.
Okay, das heißt, du warst dann irgendwie schon auch so ein bisschen Rennfahrer und hast dann aus dieser Not heraus, dass da der Motor geplatzt ist, dann irgendwie quasi, okay, dann baue ich einen eigenen Elektromotor stattdessen.
Ja, ich wollte zeigen, dass die Erfindung von Nikola Tesla, also wieder ein bisschen schwer zurückzudenken, also das war 2008, 2009, als Elektroautos noch nicht wirklich ein Ding waren. Also keiner hat davon geredet wie heute. Und es war nicht diese riesen Hype dahinter. Und ich wollte zeigen, dass Elektroautos Spaß machen können, dass die schnell sein können, dass der Elektromotor so viele Vorteile hat, nicht nur für ökonomische Autos, die Benzin sparen, was damals Elektroautos eigentlich sein sollten. Also alle Konzepte von Elektroautos, da ging es nur um Kosten, um Ökologie und so weiter. Es ging nie um Spaß oder Enthusiasmus. Jeder hatte gedacht, die Zukunft wird so langweilig sein, weil die Elektroautos langweilig werden. Und das wollte ich halt zeigen, dass das nicht der Fall ist und dass du ein echt cooles, schnelles Auto bauen kannst. Und das habe ich gemacht mit dem Umbau von diesem E30 BMW. Ich habe damit Rennen gefahren und jeder hat mich ausgelacht, was ich mit einer Waschmaschine auf der Rennstrecke mache, weil die haben damals keine Elektroautos gesehen und vor allem keine Rennelektroautos. Und am Anfang hatte ich auch viele Probleme, die Batterie würde anfangen zu brennen, der Motor und so, aber ich habe immer das Auto verbessert, es wurde besser und besser. Ich habe angefangen, Rennen zu gewinnen, dann haben Leute geschaut, was ich mache. 2011 habe ich dann 5 Weltrekorde mit diesem Auto aufgestellt und eine Firma gegründet.
Und das war Riemanns?
Ja, so habe ich angefangen und die Idee war, also normale Autos auf Elektroantrieb umzubauen. Das war meine initiale Idee. Aber ziemlich schnell wurde mir klar, dass es eigentlich eine ziemlich dumme Idee ist, dass ein Benzinauto eigentlich nicht geschaffen ist, einen Elektroantrieb zu kriegen, weil das ist technisch sehr schlecht ist. Und ich wollte mein eigenes Auto dann entwickeln. Und das ist dann eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir das erzählen wollen. Es ist eine lange Geschichte von da bis jetzt. Ich kann es versuchen, sehr kurz zu halten, wenn du willst.
So, sag mal in ein paar Sätzen, bevor wir mal den Lutz befragen müssen, wie er dazu geraten ist.
Okay, ich versuche es echt kurz zu halten. Also ich wollte ein Auto entwickeln und ich habe den Adriano kennengelernt, der unser Designer ist. Also von da an war er mein Designer. Und er hatte damals in Rüsselsheim bei Opel gearbeitet, aber er war Kroate. Also er war ein paar Jahre älter als ich. Ich war 20 Jahre alt, gerade auf der Uni angefangen. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Auto entwickeln. Aber wir hatten keine Ahnung, wie. Also es gab eine Firma nur auf Papier. Es gab keine Mitarbeiter, es gab nichts. Also ich habe nach der Arbeit oder nach der Uni und während Wochenenden an dem Projekt gearbeitet und Adriano nach der Arbeit und Wochenenden. Und er aufs Design und ich Technik. Und wir haben so rumentwickelt und dann kam einer zu mir in Kroate, der sagt, guck mal, ich arbeite für die Königsfamilie von Abu Dhabi. Die suchen immer nach interessanten Projekten. Hast du was, was du uns zeigen kannst? Und wir haben so eine schöne Beschulung gemacht, habe ich immer noch. Und da waren Renderings vom Auto, Zeichnungen, Spezifikationen, also es sollte 1000 PS haben, unter 3 Sekunden 0 auf 100 und so. Also das war alles 2009, 2010. Und dann ging er mit dieser Broschüre nach Abu Dhabi und hat gesagt, ja, interessant, die wollen 2 Autos kaufen. Dann habe ich gesagt, ja super, aber es gibt keine Autos, es gibt keine Firma, es gibt keine Mitarbeiter. Also nächsten Tag haben die mich wieder angerufen und haben gesagt, ja, wie viel brauchst du denn? Und ich habe einen Businessplan geschrieben, ich hatte natürlich absolut keine Ahnung, was benötigt wird, um so ein Auto zu entwickeln. Ich war 20 Jahre alt, hatte keine Erfahrung, außer dem BMW, den ich umgebaut habe. Aber ich habe was zusammengekleistert, da war ein Businessplan. Schnell kriegte ich einen Vorvertrag oder einen Termsheet von den Investoren und wir haben angefangen zu verhandeln. Und einer der Punkte war, dass ich das Auto in Frankfurt, im nächsten Frankfurt auf der IAA präsentieren muss, was im September 2011 war. Also ich hatte 9 Monate, um ein Team aufzubauen und das Auto zu entwickeln und das Auto in Frankfurt vorzustellen. Also habe ich 3 meiner Freunde überredet oder erstmal deren Frauen überredet, um für mich anfangen zu arbeiten. Also für einen 20 Jahre alten Studenten, der so arabische Investoren hat, einen Elektro-Supersportwagen aufbauen will. Hört sich alles sehr solide an. Also haben die deren Jobs verlassen, haben angefangen für mich zu arbeiten. Ich habe eine Halle gemietet und wir haben losgelegt. Und dann wurde sehr schnell klar, dass sich die Araber nicht an den Vertrag halten und die haben, als ich vor der Wand war, kein Geld mehr hatte, wussten, also was eigentlich sofort war, haben die mir gesagt, wenn du weitermachen willst, dann musst du nach Abu Dhabi ziehen, was ich gesagt habe, das mache ich nicht. Also waren wir sofort eigentlich pleite. Der Mann, von dem wir die Halle gemietet haben, wollte uns sofort rausschmeißen. Ich konnte die Leute nicht bezahlen, die ich gerade überredet habe, deren Jobs zu verlassen. Also Katastrophe von Anfang an. Aber wir haben es geschafft, das Auto irgendwie zusammenzubauen, auf der IAA zu zeigen. Und wir mussten irgendwie überleben. Also haben wir von Anfang, und das ist eigentlich das Beste, was uns passiert ist. Wir mussten Umsatz und Profitabilität sofort haben. Wenn ich das Geld damals gekriegt hatte von den Arabern, glaube ich, wir wären einfach in die falsche Richtung gegangen, hätten das Geld verbrannt und die Firma wäre schon damals pleite und das war's. Wir mussten aber, weil wir kein Geld hatten, keine Investoren, mussten wir irgendwie versuchen zu überleben. Also haben wir angefangen, für andere Automobilfirmen Entwicklung zu machen. Aber das hat uns gerade so über Wasser gehalten, weil keiner wollte eigentlich seriöse Projekte an so ein paar Jungs in Zagreb, wo keiner eine Automobilfirma erwartet. Die wollten uns keinen großen Projekte geben. Also langsam haben wir so gewachsen und uns über Wasser gehalten und auf der Seite ein bisschen unser Auto weiterentwickelt, wie viel wir konnten. Dann waren wir 5 Leute, dann 10 Leute, dann 20. Und ich habe Kredite aufgenommen. Aber es war immer, also ich hatte nie das Geld, um den nächsten Gehalt zu zahlen. Es war immer von Monat zu Monat überleben. Dann kamen die ersten kleinen Investoren dazu. Und dann eine große Sache für uns in 2018, als Porsche dazu gekommen ist, als Investor, hat dann sehr viel Solidität gezeigt. Und jetzt, also sind wir 1.500 Leute. Wir arbeiten für viele Firmen in der Autoindustrie. Ja, es sind nur 13 Jahre, aber long story short.
Okay, jetzt muss ich mal fragen. Also Lutz, du bist jetzt, haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen, schon viele Jahre bei Porsche. Warst, glaube ich, davor auch schon mal im, sagen wir mal, ein bisschen automobilfremden Bereich, im Textilbereich unterwegs. Aber bist jetzt de facto 20 Jahre lang über 20 Jahre in Zuffenhausen, korrekt?
Ja, seit 22 Jahren. Absolut richtig, ja. Ja, vorher, du hast gesagt, Textilbereich war bei Hugo Boss und vorher war ich in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG. Da habe ich in Düsseldorf angefangen, war später dann über 3 Jahre in Mailand und von dort bin ich dann zu Hugo Boss gegangen. War eine sehr spannende Zeit. Ja, Boss damals eine sehr, sehr starke Marke, vor allen Dingen auch in den USA. Eigentlich die Modemarke Nummer 1, auch wenn keiner wusste, dass Hugo Boss aus Deutschland kam. Vielleicht auch gerade deswegen. Ja, und dann irgendwann kam dann mal ein Anruf vom Headhunter. Da habe ich ihn gefragt, ja, um was es genau geht. Automobil habe ich verstanden, aber im Grunde bin ich nur dann interessiert, wenn das Thema auch ein Wappentier trägt und es muss das richtige Wappentier sein. Und das war dann so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir uns mal unterhalten, weil wie gesagt, Hugo Boss war damals richtig spannend, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Marke damit und die Märkte mitzuentwickeln. Aber dann, was Marte schon sagt, ja, dann kommt dann doch das Automobilblut irgendwann durch, wenn man dann die Chance hat, zu einer der Traummarken zu wechseln, dann überlegt man sich das auch in einer Situation, wo man eigentlich hochzufrieden ist. Ja, und so bin ich dann ja, letztendlich von Metzingen nach Zuffenhausen gewechselt. Ja, was für eine Karriere, habe ich immer gesagt. Düsseldorf, Mailand, Metzingen, Zuffenhausen. Aber letztendlich habe ich da keinen Schritt bereut und ja, bin dann bei Porsche in der Bilanzierung eingestiegen, habe jahrelang die Bilanzierung geleitet, dann das Controlling und dann seit 2009 im Vorstand für Finanzen und IT zuständig.
Wenn man jetzt so hört, Bilanzen und Controlling, das klingt jetzt nicht nach jemandem, der sofort sagt, okay, wir geben Sie mal mit dem Martin eine Menge Geld oder kaufen uns bei dessen Firma ein.
Ja, da muss ich jetzt wieder ein bisschen weiter ausholen, sonst versteht man wahrscheinlich die ganzen Zusammenhänge nicht. Ja, erstmal nüchtern, zuständig für Finanzen und IT. Dazu gehört aber auch das ganze Thema Beteiligungsstrategie und Beteiligungsmanagement. Und in 2014 haben wir uns bei Porsche dazu entschieden, ja, in die Entwicklung unseres ersten Batteriefahrzeugs zu begeben, den Taycan. Es war jetzt keine Entscheidung, die ganz einfach waren. Da waren sehr, sehr kontroverse Diskussionen. Klar, Porsche immer dafür bekannt, Motorsport, tolle Motoren, Emotionen pur, Öl, Motorgeräusche, Rennsiege. Und da liegt es jetzt dann nicht unbedingt nahe, dass man dann als einer der Ersten im Prinzip dann 2014 sagt, das, was der Tesla macht, das könnte durchaus Sinn machen, auch für uns. Aber wenn man damals schon den gesellschaftlichen Wandel gesehen hat, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Für uns als Marke war es auch extrem wichtig, auch jüngere Kundenschichten zu erreichen. Und von daher war das Thema Elektromobilität dann doch nicht mehr so ganz weit weg. Und wie gesagt, haben dann 2014 mit der Entwicklung des Taycan begonnen. Und dann 2015, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war ein Kollege, hat mir dann einen Zeitungsartikel zugesteckt. Da soll es einen jungen Mann mit einer kleinen Firma in Kroatien geben, der sich schon relativ erfolgreich mit dem Thema Elektromobilität im Hochleistungsbatteriebereich beschäftigt. Fand ich sehr interessant, denn bei Porsche können wir ja grundsätzlich alles am besten, aber ich habe mir gedacht, so beim Bereich Elektroantrieb, Hochleistungsbatterien sind wir eigentlich auch Rookies. Und von daher wäre es nicht ganz verkehrt, mal zu schauen, was da jemand macht, der sich schon mit dem Thema ein Stück weit länger beschäftigt. Also habe ich mal die Geschäftsführung unserer Porsche Engineering beauftragt, sich dieses junge Unternehmen in Kroatien mal ein bisschen näher anzuschauen. Ob das jetzt eine schöne Zeitungsgeschichte ist oder ob da richtig Substanz dahinter ist. Und ja, die Jungs kamen relativ schnell zurück und haben mir gesagt, doch, sieht gut aus, sollten wir uns mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Ja, ich habe dann Mate 2016 selbst kennengelernt in Genf. Haben wir uns mal ein Stück weit detaillierter unterhalten und das Thema Concept One, also der erste das erste Rimac-Fahrzeug war ja dann auch schon im Anmarsch mit beachtlichen Leistungswerten. Und seitdem hat das ganze Thema dann Fahrt aufgenommen. Mussten natürlich auch erstmal wieder intern die Mitstreiter bei Porsche überzeugen, dass vielleicht Kooperationen im Bereich Elektroantrieb durchaus Sinn machen. Hab dann mit meinem Entwicklungskollegen gesprochen, ob wir dann nicht mal einen Auftrag in Richtung Rimac geben könnten, sich das Batterie-Management-System von unserem Plug-in-Hybrid beim Panamera mal anzuschauen, im Hinblick auf mögliche Verbesserungsmöglichkeiten. Und von da an war es eigentlich intern bei uns klar, dass wir uns doch mal mit einer Beteiligung und einer Kooperationsmöglichkeit bei Rimac beschäftigen sollten. Und das haben wir dann auch in 2018 umgesetzt.
Das war der erste Deal, ne? Also habt ihr damals, glaube ich, irgendwie euch klein angefangen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 24%, die Porsche hält an Rimac. Damals waren es noch ein bisschen weniger, ne?
Ja, wir haben mit 10% angefangen in 2018, sind dann in 2019 auf knapp 15% hoch und dann auf 24% in 21, genau.
Und das habt ihr dann immer so Optionen oder habt das eben jeweils immer neu verhandelt? Immer gesagt, Mensch, Martin, wir wollen noch ein bisschen mehr, was geht noch oder so? Oder war das schon von vornherein so angelegt?
War natürlich ein langfristiger strategischer Plan. Nein. Wichtig war für uns die Kooperation, weil wir ja relativ schnell erkannt haben, dass die Zusammenarbeit absolut Sinn macht und zwar nicht nur in eine Richtung. Wir profitieren von der Kooperation, aber auch Mate und seine Firma können profitieren von unserem Produktions-Know-how, auch von dem, ja, von der Methodenkompetenz auch in der Entwicklung, sodass das wirklich eine Zusammenarbeit ist, die für beide Seiten Sinn macht. Und das haben wir dann halt in einigen Themen, in einigen Projekten dann auch verprobt und man hat immer weiter gesehen, ja, wie die Firma sich auch entwickelt und dass wir natürlich auch unsere Kooperationsmöglichkeiten weiter steigern wollten. Und von daher hat sich das auch angeboten, dass wir auch finanziell dann weiter investieren. Aber für mich war immer wichtig, dass Rimac unabhängig bleibt. Also wir haben immer gesagt, auf keinen Fall wollen wir hier Mehrheiten erwerben oder auch schon eine Sperrminorität. Das war nie das Ziel und darf auch nicht so sein. Wir wollen ja ein agiles, innovatives Unternehmen, gründergeführtes Unternehmen. Und das haben wir auch immer gesagt, dass das unsere Absicht eben ist, in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ohne Freiheit kann so ein innovatives, agiles Unternehmen wie Rimac dann auch auf Dauer ja nicht diesen Speed beibehalten. Also je mehr man diese Strukturen von größeren Industrieeinheiten übernimmt, desto langsamer wird man. Und es ist ja genau das Gegenteil, was wir auch bei Porsche wollten. Wir wollten einen agilen Kooperationspartner, der uns immer auch wieder auch mit Innovationen, mit neuen Ideen überrascht. Und von daher ist das ganze Thema in die Richtung wunderbar aufgegangen und hat beiden Seiten, glaube ich, extrem geholfen.
Und ist Porsche für dich jetzt auf der einen Seite Investor, auf der anderen Seite aber auch Kunde? Ich meine, wenn ich es richtig verstehe, lieferst du ja sozusagen, also deine Auto-Imperium ist jetzt ja auf der einen Seite ein Produzent, auf der anderen Seite aber auch ein Zulieferer, richtig?
Ja, also auf vielen Ebenen geht es wie, also Investor, Kunde, aber auch Freunde, also zum Beispiel Lutz und ich haben schon auch eine Freundschaft aufgebaut, wie auch mit anderen aus Porsche. Lutz war auch zum Beispiel bei meiner Hochzeit letztes Jahr dabei, zusammen mit ein paar anderen Porsche-Kollegen und ich denke, was auch interessant ist, ich habe irgendwo gelesen, wenn eine große Firma in eine kleine investiert, ist es in ungefähr 90% der Fällen eine Enttäuschung und es fällt auseinander innerhalb von 3 bis 5 Jahren. Bei uns ist es umgekehrt. Also Porsche hat 3-mal deren Beteiligung erhöht und ich würde sagen, es kommt noch wahrscheinlich zusätzliche Zusammenarbeit noch dazu. Plus wir haben dieses große Thema mit Bugatti jetzt, mit Bugatti Rimac. Also da hat sich gezeigt, dass nicht nur die Zusammenarbeit gut ist, sondern immer weiter ausgebaut wird, wo eigentlich es sehr unwahrscheinlich ist zwischen einer großen und einer kleinen Firma, weil irgendwie, also in 90% der Fällen leider fällt es auseinander, weil die Erwartungen ganz anders sind und oft der Große vom Kleinen sehr viel Beitrag erwartet, was am Ende nicht passiert. Also für uns war das sehr, sehr wichtig und wirklich ein großer Moment. Also wenn mich jemand fragt und ich kriege diese Frage oft, was ist so ein Turnkey oder so ein großer Moment, wo sich es wirklich verändert hat für die Firma, wo wirklich ein Zweig der Geschichte der Firma war. Einer war auf jeden Fall, wenn Porsche investiert hat. Also das hat gezeigt, also wenn die beste Sportwagenfirma der Welt glaubt, dass das solide ist, dass die deren eigenes Geld reinstecken und wie viel ich weiß, war das auch das erste Investment, das Porsche gemacht hat, also so ein Venture-Investment. Das hat schon viel gezeigt und war ein sehr, sehr starkes Signal an den Rest der Industrie, auch um Mitarbeiter anzuwerben und so weiter. Also das war super, super wichtig. Und dann später durch die Kooperation. Aber vielleicht muss da was geklärt werden, wenn wir zum Beispiel ein Projekt mit Porsche machen. Wir müssen uns beweisen, dass wir besser sind als alle anderen Mitstreiter, kommerziell, technisch, timing-wise. Also es ist nicht einfach, dass wir jetzt Porsche bei uns investiert hat und wir kriegen Projekte links und rechts, weil wir einfach gute Freunde sind oder sowas. Nein, umgekehrt, wir müssen uns mehr beweisen. Vor allem, also es gibt ja eigentlich keine Startups in dieser Industrie. Ich kenne kein anderes Unternehmen, das innerhalb von 10 Jahren von Garage zum Tier 1 von kritischen Elementen kam. Also wir entwickeln und produzieren zum Beispiel Batterien. Das ist das teuerste Teil des Autos, sicherheitsrelevant. Also wenn da was schief geht, kann es echt böse enden, auch Verletzungen oder schlimmer. Ist sehr wichtig für den Wert des Autos, auch des Endprodukts, des gesamten Autos, die Langlebigkeit und so weiter. Und solche Projekte einer jungen Firma anzutrauen, für solche Komponenten, ist eigentlich etwas, das nicht passiert ist. Ich kenne keine andere Firma, die das gemacht hat. Und durch diese Zusammenarbeit mit Porsche, wir konnten sehr, sehr viel lernen. Und Porsche hat dann auch verschiedene Firmen innerhalb der Gruppe wie Porsche Consulting oder Porsche Engineering, die wir dann auch beauftragt haben und bezahlt haben, um uns auf die Sprünge zu helfen mit einigen Sachen, wo wir nicht so gut waren oder keine Erfahrung hatten. Und dann von dem ganzen Know-how und der Erfahrung zu profitieren, was Porsche über Jahrzehnte angesammelt hat. Also das war echt super für uns. Und jetzt, wenn wir andere Projekte haben, aber zum Beispiel hier, ich bin gerade aus dem Meeting raus, wo ein anderer deutscher Hersteller war mit 20 Managern und da sind wir jetzt auf einem komplett anderen Niveau und es hilft uns unglaublich, dass wir das schon mit Porsche durchgegangen sind und es gibt denen auch viel Zuvertrauen, dass wir große Projekte für die machen können.
Was ist denn sozusagen das Besondere an euch? Also bist du auch dieser über Ingenieur, der Sachen kann, Ingenieurseite, die kein anderer kann. Was zeichnet euch also aus? Also ich versuche immer so zu verstehen, ihr wart früh dabei, also habt ein bisschen Vorsprung, habe ich jetzt so rausgehört, oder kann man auch lesen, das ist ja deine Geschichte, dass du schon sehr früh angefangen hast, mit Batterien zu arbeiten und so, aber was ist sozusagen das, was vielleicht ein Porsche oder auch andere nicht selber können, abseits von den flacheren Strukturen?
Ja, ich denke, wir sind nicht schlauer oder besser oder irgendwie. Wir haben uns einfach spezialisiert. Und ich bin nicht einer, der sagt, Startups können alles besser. Eher umgekehrt. Startups reden viel. Oft kommt nicht so viel raus. Wenn man die Startups sich anschaut, viele von denen haben Milliarden und Milliarden verschlungen und 10 Jahre an Entwicklung von Autos gebaut und es kam nichts raus. Entweder pleite gegangen oder das Auto kam auf den Markt nach 10 Jahren oder so. Ein OEM macht es effizienter. Jeder denkt, dass Startups viel leaner sind, effizienter und so, aber ich denke, wir können sehr viel von OEMs lernen. Die sind nicht von gestern und es ist unglaublich, wie komplex die Entwicklung von so einem Produkt ist. Die Struktur, die dahinter steht, der ganze Supply Chain, Einkauf, Qualität, Logistik, also ich denke, Leute unterschätzen, wie komplex ein Auto ist und wie gut aufgestellt die großen Autohersteller sind. Das ist kein Spaß. Und es hat nur Tesla geschafft, bis jetzt wirklich zu konkurrieren. Die anderen haben es nicht geschafft. Und wir sehen uns da halt einfach, dass wir unsere, wie soll ich sagen, dass wir ein Rad in diesem Getriebe sind, wo wir mit der Umsetzung helfen von benzinbetriebenen Fahrzeugen oder fossilbetriebenen Fahrzeugen auf Elektro. Zurzeit ist der Markt auf ungefähr, was ist es jetzt, 2-2,5%, glaube ich, in Europa von neu verkauften Autos sind elektrisch. Es wird einen riesen Übergang geben von fossilbetriebenen Fahrzeugen auf Elektroantrieb. Zum Glück hatte ich ein Gefühl, als es noch sehr, wie soll ich sagen, als es keiner anderer dran geglaubt hat, hatte ich dran geglaubt und wir haben früh angefangen. Aber es geht hier nicht um Ideen oder Schlauheit oder irgendwas. Bei dieser Industrie ist alles Umsetzung. Oder generell würde ich sagen, Leute fragen mich, wie hast du die Idee gehabt? Aber die Idee ist ja nichts wie eine Idee zu haben, auf Mars zu gehen oder auf den Mond. Es dann umzusetzen, das ist dann Millionen von Stunden, viele schlaue Leute, die Tag und Nacht arbeiten und auch Kapital, das notwendig ist. Es ist einfach viel schwitzen und arbeiten und liefern. Darum geht's. Und wir haben uns halt gezeigt, dass wir unsere Versprechen halten, meistens, in den meisten Fällen. Wenn wir ein Projekt annehmen, dann machen wir alles. Wir bewegen Berge, damit es passiert. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Problem haben, wenn bei uns was schief geht und jetzt zum Beispiel die Produktionslinie bei Porsche steht, weil die nicht Autos liefern können, weil wir keine Batterien produzieren, dann ist die Firma pleite und all die 1.500 Leute können nach Hause gehen. Es ist alles Umsetzung.
Wie groß ist denn die Firma umsatzmäßig aktuell?
Bitte?
Wie groß ist die Firma? Umsatzmäßig?
Also die Firma ist jetzt aufgeteilt, also es war eine Firma bis vor kurzem. Es war immer dieselbe Firma, Rimac Automobili, und du hast eine gute Frage gestellt, wie du machst Autos und Komponenten und so. Also jetzt haben wir das geteilt. Also Rimac Automobili hat den Namen geändert in Rimac Group und dann haben wir die Firma geteilt in Rimac Technology, was der Komponentenzulieferer ist, und Bugatti Rimac, was die Hypercar-Firma ist, wo Bugatti und Rimac drin sind. Rimac Technology ist 100% im Eigentum von der Rimac Group und Bugatti Rimac ist 55% im Eigentum von der Rimac Group. Und dann die anderen Shareholder, also zum Beispiel Porsche und Hyundai und so, sind die haben Anteile an der Rimac Group. Und dann Porsche nochmal direkt 45% an Bugatti Rimac. Also die ganze Gruppe dieses Jahr, der Umsatz wird im hohen dreistelligen Bereich sein. Ein großer Teil davon kommt zurzeit noch von Bugatti Rimac, also von der Hypercar, vom Hypercar-Geschäft. Aber wir wollen das natürlich, ist der Plan, in den nächsten paar Jahren in die Milliarden kriegen.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Und sag mal, Lutz, was war für dich jetzt sozusagen der größere Erfolg? Die Beteiligung als Finanzbeteiligung? Und ich meine, da hast du jetzt wahrscheinlich ja als Investor, würde man sagen, ich stelle jetzt mal 10x gemacht oder sowas. Das ist ja schon, also sagen wir, VC schafft es nicht so über das Portfolio. Da hast du jetzt einmal einen richtigen Home Run getroffen, finanziell gesehen. Oder ist es eher das Wirtschaftliche sozusagen, die Entwicklung für Porsche? Was ist wichtiger, was ist größer für dich?
Ja, ich habe ja 2 Funktionen. Ich habe es jetzt am Anfang nicht erwähnt. Zum einen bin ich ja Finanz- und IT-Vorstand bei der Porsche AG, aber auch Beteiligungsvorstand bei der Porsche SE, bei der Dachgesellschaft, die ja über 53% der Stimmrechtsaktien an der Volkswagen-Gruppe hält. Und von daher erkläre ich das immer an diesen beiden Funktionen. In der Holding-Funktion bei der SE steht natürlich das Finanzinvestment im Vordergrund. Da war das richtig, was du gerade gesagt hast, dass ich jetzt erstmal schaue, ja, wie groß ist das Wertentwicklungspotenzial einer Beteiligung, weil es eine Holdinggesellschaft ist. Und jetzt springe ich wieder runter auf meine jetzige Funktion bei der Porsche AG. Da ist es natürlich ein ganz anderer Ansatz bei unserer Beteiligungsstrategie. Da geht es in erster Linie mal darum, dass unsere Beteiligung, unsere Investments auf unsere langfristige Unternehmensstrategie einzahlen. Ja, dass wir mit den Beteiligungen uns neue Technologie ins Haus holen, neue Geschäftsmodelle, die uns dabei unterstützen, unser Unternehmen, die Porsche AG, weiterzuentwickeln, zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Entsprechend halt Innovationen ins Haus liefern, die wir selbst so nicht oder zumindest nicht so schnell generieren können. Und von daher schauen wir bei der Porsche AG erstmal darauf, was bringt uns eine Beteiligung an Kooperationsmöglichkeiten, um eben entsprechend dann auch neue Technologien weiterzuentwickeln und dann auch in unsere eigenen Produkte übertragen zu können. Also ganz klar, das Thema Technologie, neue Geschäftsmodelle steht hier im Vordergrund. Und wenn es optimal läuft, ist es natürlich auch so, dass diese Beteiligung an Technologieunternehmen, die sich vernünftig entwickeln, wenn es eine gute Technologie ist, entwickeln die sich halt dann auch meistens über die Jahre ganz gut, dann auch finanziell einzahlen. Das heißt, dass wir da auch das Wertwachstum unserer Beteiligung sehen. Das ist natürlich die Kombination, die ich mir als Finanzvorstand immer wünsche, aber wie gesagt, im Vordergrund zum Zeitpunkt der Investition steht immer der Technologie, der Innovationsaspekt für die Porsche AG.
Jetzt müssen wir nochmal aufklären, weil der Mart hat es gerade schon erzählt, es kommt noch eine neue Marke mit ins Spiel, nämlich Bugatti. Das ist ja sozusagen, man hört es schon, so italienische Wurzeln, aber die Firma Bugatti gehörte lange schon zum VW-Konzern. Und irgendwann habt ihr dann jetzt vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren entschieden, okay, wir involvieren da auch den Mate und fragen mal, ob er nicht das auch mit steuern möchte, mit in die Group reinnehmen möchte. Also das musst du nochmal erklären. Das war jetzt wahrscheinlich eine Initiative von dir auch, würde ich unterstellen.
Ja, das ist immer abhängig von dem Zeitpunkt, ab wann man die Geschichte erzählt. Ich glaube, der Ursprung lag eher auf der Ebene von Mate, dass der sich mit den Kollegen vom VW-Konzern zusammengesetzt hat. Vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, wie das Ganze entstanden ist, Mate.
Ja, eigentlich war es ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Also Bugatti natürlich, diese historische Marke, 113 Jahre alt. Und das war schon eine Ehre für uns, als damals der Stefan Winkelmann vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, zu uns kam. Und wir haben damals gesprochen über die Entwicklung, dass wir eigentlich, was wir für den Nevera entwickeln, also für unser eigenes Supersportauto irgendwie benutzen, um Bugatti zu helfen, das nächste Modell zu entwickeln. Also da gab es ein Modell in der Entwicklung, das hätte stark elektrifiziert sein sollen. Und wir haben da den Antrieb entwickelt, wie wir es auch für viele andere machen. Das ist auch vielleicht eine Antwort auf deine Frage, was haben wir, was uns anders macht. Wir haben einfach Fokus auf sehr High-Performance-Antrieben. Und wenn da jemand was High-Performance braucht, kommen die früher oder später zu uns. Während zum Beispiel für normalere Fahrzeuge, Familienautos und so, die eher zu Bosch oder irgendjemand anderen gehen. Und eines Tages hat mich dann einer vom Vorstand von Volkswagen angerufen, der war auch vorher bei Porsche und hat mich dadurch gekannt und hat mich gefragt, ja Martin, wann bist du das nächste Mal in Deutschland? Ich würde mich gerne mit dir treffen. Und ich damals, also zu diesem Tag bin ich gerade, also als ich die E-Mail gelesen habe, war ich gerade im Flieger und bin in Deutschland gelandet und habe gesagt, ja, ich bin jetzt in Deutschland, können wir uns morgen treffen. Also haben wir uns den nächsten Tag getroffen, der kam super cool auf dem Motorrad an, super Typ, auch also vielleicht nicht so erwartet von Vorstandsmitglied von Volkswagen, was die größte Firma in Europa ist. Also 250 Milliarden Euro Geschäft, viermal größer als Kroatiens Bruttosozialprodukt. Das ist Volkswagen, nur um vielleicht das auch, vielleicht vergessen viele Leute, wie riesig diese Firma ist, wie erfolgreich dieses Unternehmen ist. Und er hat gesagt, er will über Bugatti sprechen. Also habe ich ihm gezeigt, was wir da machen. Und ich dachte, er würde es einfach sehen. War mir aber auch ein bisschen komisch. Wieso wäre er interessiert an den Antrieb, den wir da entwickeln? Und dann mitten vom Gespräch sagt er mir, ja, was hältst du davon, wenn du die Firma übernimmst? Und ich konnte das irgendwie nicht prozessieren. Es ist mir heute noch ein bisschen komisch, wie ich überhaupt nicht darauf reagiert habe. Ich dachte, das wäre ein Witz oder keine Ahnung, mein Gehirn hat es irgendwie nicht prozessiert. Und er ruft mich so 2, 3 Monate später an und fragt mich, ja Mate, du hast mir nichts gesagt, du hast dich nicht mehr gemeldet, was denkst du denn darüber? Und dann habe ich gesagt, oh, das war kein Witz, du meinst es ernst. Und dann habe ich drüber nachgedacht und wie es eigentlich ein Win-Win wäre, also ein Win für Volkswagen, für uns, für die Angestellten, für den Markt, für die Marke. Also das ist echt sehr, es passiert nicht oft, dass so eine Win-Win-Situation entstehen kann für die verschiedenen Teilnehmer. War echt positiv für alle. Und dann ging's los. Das war vor über 3 Jahren. Also es gab Gespräche, also damals noch auf Skype, wo ich Bilder gemacht habe, also während Corona, wo 140 Leute auf dem Call waren und die meisten davon Anwälte von Volkswagen. Also dann war es kompliziert. Also Volkswagen, Porsche, die Porsche-Familie, Gewerkschaften, Bugatti natürlich, Angestellte. Also, ja, aber überhaupt, dass sowas passiert, dass so eine Riesenfirma in so einem Deal mit einer kleinen Firma, also eine deutsche Firma mit einer kroatischen Firma, so überhaupt was macht, das zeigt ja auch, wie sich die Industrie geändert hat. Das wäre undenkbar, glaube ich, vor 10 Jahren. Und wir mussten es echt durchboxen. Auch wenn es super Sinn gemacht hat von allen Seiten, es war sehr kompliziert, es zu machen. Bis zum letzten Tag wussten wir nicht, ob es durchgeht oder nicht. Lutz kennt da, glaube ich, viele Sachen, die hinter den Kulissen auch passiert sind, die ich vielleicht nicht ganz kenne. Aber ja, am Ende ist es echt super jetzt, ja. Aber vielleicht kann Lutz jetzt weiter erklären.
Das heißt aber, es gehört dir jetzt am Ende, oder deiner Group hast du ja gerade schon beschrieben, an der du beteiligt bist oder jetzt größter Shareholder bist, gehört jetzt ein signifikanter Teil von Bugatti auch. Ne? Also das ist sozusagen, muss man schon mal sich klar machen, da ist jetzt ein junger Typ, du bist jetzt ja erst Mitte 30, Martin, ne? Und bist jetzt nicht nur Gründer, sondern bist jetzt auch noch CEO von Bugatti und auch noch Shareholder mit dabei.
Ja, also Bugatti ist jetzt Teil von Bugatti Rimac. Das ist eine Firma jetzt. Es gibt kein Bugatti an sich. Also es gibt die Marke Bugatti, ja. Ist eigenständig, ist auch wichtig, dass es eigenständig bleibt. Aber zum Beispiel Entwicklung und Headquarters und all das ist Bugatti Rimac kombiniert. Und also diese Firma ist im Mehrheitseigentum der Rimac Group, wo ich dann Anteile habe, ja. Und ich bin CEO auch von der Bugatti Rimac Firma. Und natürlich ist es anders, wenn du, sag ich mal, ein Manager oder Angestellter bist, aber auch wenn du Eigentum hast, das ist nochmal was. Und deswegen will ich auch, dass jeder, der in der Firma arbeitet, Eigentum hat, auch wenn es vielleicht nicht so groß ist, aber dass jeder wirklich fühlt, dass es seine eigene Firma ist. Und es ist natürlich riesen, ich bin sehr stolz drauf, aber auch es ist eine Herausforderung und auch Risiko. Du willst ja nicht der sein, der eine 100 Jahre alte Firma vermasselt hat.
Wie groß? Ja. Wie groß
also vielleicht mal zur Ergänzung. Martha hat die Geschichte wunderbar erzählt, hat ja auch gesagt, dann vor 3 Jahren ging es erst richtig los, nachdem die Idee auf dem Tisch war. Und ja, man denkt immer, jeder sieht die Vorteile so wie man selber, aber das ist leider nicht so. Man muss viele harte Diskussionen führen, bis man dann zu dem Ergebnis kommt, was dann für alle Seiten dann letztendlich auch eine Win-Win-Situation ausmacht. Und Porsche war ja zu dem Zeitpunkt innerhalb vom VW-Konzern für das Segment Sport- und Luxusmarken zuständig. Das heißt, Porsche plus Bentley und Bugatti. Von daher haben wir uns bei Porsche natürlich auch immer Gedanken gemacht, wie bringen wir Bugatti in die Zukunft? Mit dem relativ kleinen Volumen und den doch sehr, sehr hohen Entwicklungsaufwandungen, die dann für ein neues Modell erforderlich sind. Und auch eine Traditionsmarke wie Bugatti muss man ja in die Zukunft führen, das heißt mit neuen Technologien. Und von daher waren wir da auch mit dem VW-Konzernvorstand immer wieder in Gesprächen, ja, wie wir diesen Schritt in die Zukunft finanzieren können oder überhaupt der VW-Vorstand dies finanzieren will. Und dann kam eben die Idee, die der Marte eben geschildert hat, die Gespräche. Und dann ging es darum, wie jetzt die richtige Mannschaftsaufstellung dann am Ende ist. Wir waren schon bei Rimac beteiligt. Wir hatten uns einen sehr, sehr guten und sehr, sehr wichtigen Kooperationspartner aufgebaut. Waren, wie gesagt, für Bugatti innerhalb von VW zuständig. Und jetzt wollten wir natürlich nicht zusätzliche Komplexität in die gesamte Zusammenarbeit bekommen. Deswegen war es erforderlich, dass wir ein gesamthaftes Konstrukt erschaffen, wo eben nicht jetzt noch ein Förderplayer mit dazukommt, mit VW, wo dann auch vielleicht wieder die Interessen ein Stück weit unterschiedlich sind, auch in Richtung der Technologieentwicklung dann von Rimac in Summe. Und deswegen haben wir bei Porsche dann sofort dafür gekämpft, dass wir dann die Bugatti-Anteile von VW übernehmen und die dann in das gesamthafte oder gemeinsame Joint Venture mit Rimac einbringen.
Wie groß war denn Bugatti zu dem Zeitpunkt? Oder wie groß ist Bugatti jetzt damals Standalone damals gewesen? Umsatzmäßig oder Automobil-Output pro Jahr?
Ja, es sind ungefähr 80 Fahrzeuge pro Jahr. Aber das sind halt mehr oder weniger alles Unikate. Und jetzt die 80 Fahrzeuge zu vergleichen mit dem Markenwert, den Bugatti hat, das kann man einfach nicht. Das ist eine unglaubliche Strahlkraft, die diese Marke hat. Eine wahnsinnige Fangemeinde auch und steht für das absolut Besondere im Automobilgeschäft. Von daher ist es wirklich keine Marke wie irgendeine andere. Und deswegen braucht man ja für diese Marke dann auch, um die wirklich in die Zukunft zu führen, den richtigen Partner, die richtigen Technologien und vor allen Dingen auch für diese Technologiesprünge dann immer den richtigen Zeitpunkt.
Also ein Bugatti kostet, wenn man den kauft, irgendwie 1 Million oder sowas?
Ein bisschen mehr.
3 bis 12.
3 bis 5?
Ja. 3 bis 12.
3 bis 12.
Ja,
okay,
ja.
Das heißt, mit 80 Autos kann man dann trotzdem irgendwie ein paar 100 Millionen Umsatz machen, weil so ein Auto halt ein bisschen was kostet. Okay.
Das sieht ganz gut aus. Na, aber vor allen Dingen ist es ja wichtig, wenn ich jetzt so eine Konstellation angehe, Bugatti, Rimac, dass es dann auch Unternehmer geführt ist. Und von daher war es uns extrem wichtig, dass wir zwar ein Joint Venture machen, aber eine Mehrheit letztendlich bei RIMATS liegt, damit ganz klar ist, die Verantwortung, die operative Verantwortung geht aus dem VW-Konzern über zu RIMATS. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, um auch den Spirit zu haben, diesen Startup-Spirit und immer wieder auch für Neuerungen, für neue Technologien, für Innovationen bis zum Letzten zu kämpfen. Und das tut dieser Gesamtkonstellation sehr, sehr gut.
Was hat denn euch alle bei VW, also du bist ja schon mal einer der ersten Förderer gewesen, aber auch andere Kollegen, der aktuelle Audi CFO hast du gerade beschrieben, was hat euch alle beim Mate so überzeugt? Also es müssen ja mehrere Leute da im VW-Universum sein, die sagen, okay, der Typ da in Zagreb, der hat's. Also er ist halt irgendwie perfekt deutschsprachig, wahrscheinlich schon mal hilfreich, er ist irgendwie vertraut, nehme ich mal an, aber das kann's ja nicht sein. Was war's?
Ja, bei mir ist es ganz einfach. Meine Frau ist Kroatin, von daher, Kroaten sind immer gut. Nein, Spaß. Was aber im Übrigen eigentlich stimmt, ich kenne unglaublich viele. Erstens super sympathische und auch sehr kreative und innovative Kroaten. Ja, also ich mag das Land und die Menschen da. Davon mal aber abgesehen, ging es ja hier in erster Linie mal um Technologie, die zu Porsche passen muss oder um die zukünftige Ausrichtung von Porsche entsprechend zu unterstützen. Und von daher, ich habe es ja beschrieben, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben uns dann auch wirklich intensiv mit dem Unternehmer Mate Riemers, aber auch seinem Unternehmen auseinandergesetzt. Was ist schon da an Technologie und auch an Prozessen? Und was ist erforderlich, um so ein Unternehmen dann auch in die Zukunft zu führen, nämlich dann auch in der Lage zu sein, die tollen Ideen, die tollen Entwicklungen auch zu Serienreife zu führen, weil das ist am Ende wichtig, um dann auch zum Tier-1-Lieferanten für die großen OEMs werden zu können. Und da muss dann natürlich auch die Bereitschaft da sein des jungen Teams, des jungen Unternehmers, in dem Fall Mate und seinem Team, sich da in die Richtung weiterentwickeln zu wollen und auch ein Stück weit sich dann auch mal beraten zu lassen und nicht zu sagen, hört mir auf, ihr von der alten Welt, jetzt versucht nicht, eure Prozesse mir umzubinden und mich hier langsam zu machen. Die Bereitschaft war halt von Anfang an auch da, aber mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein auch, was auch extrem wichtig ist. Ich glaube, man will ja auch sehen, dass derjenige, in dem man hier investiert, an seine Ideen glaubt, an seine Technologie glaubt und absolut dafür brennt, das dann auch in die Serienfertigung bringen zu können. Und das war gegeben und von daher war relativ schnell klar, dass wir in Mate Riemers und sein Unternehmen investieren wollen. Und das Bugatti-Thema kam halt dann über die Schiene dazu, dass Porsche halt im VW-Konzern für die Sport- und Luxusmarkengruppe verantwortlich war und letztendlich dann auch natürlich ein hohes Interesse hatte, dass Bugatti in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden kann.
Und Martin, vielleicht noch eine Sache, wie die Entscheidung dazu kam. Also wir mussten ja viele Leute überzeugen und Leute wie zum Beispiel der Herbert Diess, die kannten uns nicht gut. Und der Herbert Diess, also der CEO von Volkswagen Gruppe, der wollte uns auch kennenlernen und dann haben wir ein Event organisiert in Erlesin, also auf der Teststrecke von Volkswagen, diese riesen Teststrecke in der Nähe von Wolfsburg. Und wir haben den Vera, also unseren Supersportler, dort hingebracht und einen Prototypen, also damals vor 2 Jahren oder so. Dann hat der Herbert Diess den so richtig gefahren und natürlich haben wir den unsere ganzen Pläne gezeigt. Also wir haben sofort damals vor 3 Jahren angefangen, die nächsten Bugatti-Autos zu entwickeln und wie sollten die nächsten Autos aussehen, was für Antriebe haben, Hybrid, elektrisch, Verbrenner, was auch immer. Also wir haben den ganzen Plan gezeigt, was wir machen würden, wie wir das aufstellen würden. Die haben unsere Fahrzeuge ausprobiert, um auch zu sehen, dass wir es schon können. Ich denke, er mochte die Testfahrt und auch generell den Plan und das haben wir dann mehrere Male mit verschiedenen, also nachdem er gefahren ist, dann hat er gesagt, oh, das musst du jetzt den richtigen Chef zeigen. Ich habe ihn gefragt, ja, wer ist ja der richtige Chef? Dann hat er gesagt, der Gewerkschaftschef, also der Osterloh. Dann ist der Osterloh gekommen, hat das Auto auch gefahren und noch viele andere Leute aus Volkswagen und so ging es Stück nach Stück. Aber das geht ja einfach so, also hier zum Beispiel hatten wir jetzt diesen anderen OEM, der war das letzte Mal vor 7 Monaten hier und wir arbeiten am Projekt zusammen und die waren einfach erstaunt, wie schnell wir vorangekommen sind. Also Lutz, du kennst diese neue Location, wo ich jetzt sitze, wo wir das letzte Mal da waren. Vor 7 Monaten war hier nichts. Der Campus, das größte Gebäude in Kroatien, bauen wir jetzt gerade. Unser neues Headquarter und Produktion und Forschung und so weiter. Das ist in 7 Monaten so gewachsen, also wie in China. Also wir zeigen halt einfach, was wir sagen, das machen wir dann auch. Es passiert einfach. Und es gab auch viele Leute, auch in Porsche. Also wir haben jetzt ein ziemlich großes Projekt mit Porsche am Laufen. Und viele Leute in Porsche haben nicht geglaubt, dass wir das machen können oder dass es ein zu großes Risiko ist, mit uns das machen. Und jetzt, glaube ich, sind viele froh, dass es ausgerechnet mit uns gemacht wurde, weil viele andere wären sehr wahrscheinlich nicht bereit, so zu arbeiten wie wir, um es dann am Ende trotz allem pünktlich zu liefern. Also man muss sich einfach immer wieder und wieder beweisen, auch wenn es schwer ist oder fast unmöglich ist, einfach alles bewegen und die motivierten Leute haben. Also das geht nicht hier um mich, sondern all die 1.500 Leute, die hier motiviert genug sein müssen, um halt deren alles zu geben. Und das ist dann auch ein bisschen... Ja,
bitte. Bist du jetzt einer der größten Arbeitgeber in Zagreb oder in der Gegend?
Also wir waren auf jeden Fall der größtwachsende Arbeitgeber in den letzten 12 Monaten in Kroatien. Ich denke, wir haben eine gute Chance, wenn wir so weiter wachsen und unsere Pläne verwirklichen, dass wir die wertvollste Firma in Kroatien sein werden und die größte. Aber
was ist aktuell die wertvollste? Also wir reden dann da von Firmen so um die 10 Milliarden oder 8 Milliarden oder sowas. Was ist so da groß?
Ich denke um die 5. Aber die große Transformation ist, also Kroatien hat 2 Unicorns, uns und Infobip. Infobip ist so eine IT-Firma, die machen so, also zum Beispiel, wenn du Uber oder sowas dich anmeldest und wenn du die SMS kriegst, also die machen dieses SMS-Background-Ding. Das ist auch eine sehr, sehr gute Firma. Und also die jetzt, sage ich mal, die Top 5 oder Top 10 kroatischen Firmen, die sind alle Mastodonten aus jugoslawischen Zeiten, also aus Kommunismus noch. Das ist die Öl- und Gasfirma, das ist Telekom, die von Deutsche Telekom übernommen wurden. Das sind Banken, also solche Firmen. Es gibt keine Industriefirmen. Und jetzt in ein paar Jahren, wenn einmal wir ein IPO haben und Infobip ein IPO hat und vielleicht noch andere Sachen, die wir am Laufen haben, wenn die Top 2, 3 Firmen in Kroatien nicht mehr die kommunistischen Mastodonten sind, sondern Technologiefirmen, die junge Leute haben und die deren Erfolg teilen, wo mit Anteilen teilen, dass es viele hoffentlich Millionäre aus dieser Firma dann am Ende gibt, die das mit deren eigenen Herzblut und Arbeit verdient haben, das kann wirklich ein Land transformieren.
Ich höre ja gerade raus, also IPOs sind ja gerade in sozusagen im Porsche-Landschaft sehr beliebt. Also jetzt höre ich gerade dich davon sprechen, denn der Lutz wird ja wahrscheinlich weniger Geld, der guckt gerade schon zur Seite. Aber man hört ja auch da immer wieder was dazu. Also ist für dich irgendwie IPO denkbar, so Marte? Also als Szenario die nächsten Jahre irgendwann down the road kommt ein IPO?
Ja, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass Firmen, die Venture Capital finanziert sind, früher oder später mal, das ist das Szenario. Verkaufen will ich nicht. Ich bin 34 Jahre alt, ich will es noch eine Zeit lang machen. Und also was ist der nächste Schritt für die Firma? Jetzt kommt eine große Kapitalerhöhung. Wie gesagt, in ein paar Wochen wird es auch bekannt. Zurzeit kann ich leider noch nicht viel dazu sagen, aber ist eine große Runde. Und danach, wenn alles gut läuft, also wir werden sicher keinen Spec oder sowas machen. Also da sind wir eigentlich fast die Einzigen in der Industrie, die diesen Spec nicht gemacht haben. Und alle haben uns angegriffen, all die Investoren, all die Berater. Du musst einen Spec machen. Wir waren so viel weiter als all die anderen. Und das haben wir Lutz und ich auch besprochen. Und der Lutz hat mir dann auch gesagt, Marte, keine Chance. Wir hatten da dieselbe Sichtweise.
Es gab ganz viele Specs im Automobilbereich, also im Elektroautomobilbereich in den letzten Jahren. Ne? Also da gab es irgendwie in den USA, auch in China einige davon sehr obskur, schon ja. Zum Zeitpunkt. Jetzt mittlerweile alle fast unter Wasser. Ne?
Genau, aber das haben wir sofort gesehen. Also wir kannten ja diese Firmen und wir haben gesagt, also das wird so ein Shitstorm, wenn das mal schief geht. Und wir wussten, dass das passiert. Wir haben uns nur gedacht, ich hoffe, keiner packt uns in denselben Korb mit all den anderen verrückten Sachen, die hier jetzt zurzeit gemacht werden, weil viel davon ist, also ich muss jetzt meine Worte sehr gut wählen, aber ja, ich denke, du kannst dir denken, an welche Worte ich da denke. Und wir wollten da raus sein, aber oft haben wir uns auch gefühlt, als ob wir die Idioten sind, weil alle anderen, die nicht 10% von denen geschafft haben wie wir, überhaupt keinen Umsatz hatten, keine Produkte auf dem Markt, keine Partnerships, nichts. Die waren 5-mal mehr wert als wir. Die haben hunderte Millionen eingesammelt oder Milliarden. Und wir waren dann die Dummen an der Seite, die gesagt haben, ja, lass uns eher warten und es richtig machen. Aber wir sagen immer, wir bauen eine Firma für 100 Jahre. Wir wollen langfristig denken und nicht kurzfristig jetzt nur, weil die Gelegenheit da war. Und zum Glück haben wir es so gemacht, weil das wird sehr, sehr traurig ausgehen mit diesen Specs.
Wer ist denn euer zweitgrößter OEM? Also OEM heißt ja sozusagen am Ende Automobilhersteller. Größter Kunde nach Porsche. Kauft auch Audi viel, kauft, weiß ich nicht, Tesla, kauft Mercedes. Wer kauft bei euch?
Also es gibt einige öffentliche Zusammenarbeiten. Zum Beispiel, also in der Vergangenheit haben wir eher Projekte gemacht und Produkte für so Hypercars, Supersportwagen für sehr kleine Serien, wie zum Beispiel den Aston Martin Valkyrie, haben wir die Batterie und Infotainment gemacht, oder von den Königsegg Regera für solche Projekte. Aber das ist unsere Vergangenheit. Jetzt entwickeln wir und produzieren wir sehr viele Projekte für die Serie. Also wir wollen in Großserie gehen, also Zehntausende oder Hunderttausende Batterien und Antriebe für andere OEMs. Porsche ist natürlich ein wichtiger Kunde, aber ich muss sagen, dass wir, und es ist sehr wichtig für uns, und ich denke, es ist auch sehr wichtig für Porsche, dass wir viel größere Projekte sogar haben mit anderen Kunden. Und die Zyklen in der Autoindustrie sind sehr lange. Zum Beispiel das Projekt, das wir heute mit diesem OEM besprochen haben, wo wir schon ein Jahr dran arbeiten, das geht auf dem Markt in 26. Und das ist nicht bedingt von uns, sondern die entwickeln das Auto in parallel. Und ja, leider können wir darüber nicht reden, aber eigentlich mit allen OEMs arbeiten wir zusammen. Und ich muss sagen, die jetzige Pipeline sieht so aus, dass 2-3 verschiedene Autohersteller, die nicht bei uns in der Kapitalstruktur sind, viel größere Kunden sein werden oder könnten, wenn alles gut läuft, als Porsche. Was, glaube ich, super ist für alle, weil wir wollen ja nicht von Porsche abhängen und die Hand offen halten und sagen, ja, könnt ihr uns noch ein bisschen Geld geben?
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Aber sagen wir mal, jetzt verstehe ich deine Rolle als Zulieferer. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Jetzt bist du ja aber auch noch selber Hypercar-Produzent, Markenverantwortlicher, also von Bugatti, von Rimac selber. Das ist ja auch irgendwie eine Luxusmarke am Ende. Du musst ja auch irgendwie ein bisschen so ein Brand-Guy sein. Also nicht nur ein Petrol oder ein Electro-Head oder so, sondern du musst ja auch noch irgendwie ein Brand-Typ sein, der irgendwie überlegt, wie mache ich jetzt Luxus? Wie erzeuge ich eine Marke, die begehrenswert ist? Wie mache ich jetzt, weiß ich, das ganze Influencer-Game und Insta und was da alles zugehört? Ist das auch in deinem Kopf drin oder hast du da einfach Leute, die sagen, okay, du bist für den Luxus verantwortlich, ich mache nur ein geiles Produkt?
Nee, absolut. Also das muss allen klar sein, der ein Unternehmen bauen will. Und diese Frage kriege ich auch oft. Also was ist wichtig? Und leider muss ich sagen, alles ist wichtig. Es ist überhaupt nicht genug, nur zum Beispiel eine Idee zu haben. Das habe ich schon gesagt, das ist nichts wert. Eine Idee ist 1%. Aber dann auch zum Beispiel das Produkt zu haben, ist auch bei weitem nicht genug. Du musst ein Team aufbauen können, es managen können, es motivieren können. Du musst Finanzen verstehen. Produktion, Prozesse, Logistik, Supply Chain, Partnerschaften, Medien, Kommunikation. Und natürlich kann nicht ein Mensch all das machen. Und du musst die richtigen Leute finden für die verschiedenen Bereiche. Aber ich bin schon in all diesen Bereichen involviert und natürlich auch sehr viele Medienkampagnen gestalte ich selbst und ist mir sehr wichtig, wie wir da auftreten. Also zum Beispiel, wenn du auf unsere Webseite gehst, die Webseite ist echt gut, weil es mir wichtig war. Ich habe da viel die Leute gepusht, weil ich denke, das ist ein wichtiges Element oder unsere YouTubes. Du kannst da, ich denke, es gab kein besser dokumentierteres dokumentierten Entwicklungsprozess vom Auto als von unserer Vera, wo wir alles dokumentiert haben und sehr offen geteilt haben auf YouTube und so allen jeden Schritt im Prozess der Entwicklung und des Testierens vom Fahrzeug. Also viele Sachen kommen natürlich vom Team und du musst immer Leute finden, die besser sind in den verschiedenen Bereichen als du bist und da habe ich das Glück, dass ich wirklich gute Leute habe, aber natürlich muss ich auch in diesen Sachen drin sein.
Kennst du die Kunden selber? Also wenn du sagst, du verkaufst 80 Bugatti im Jahr, das ist ja so, und die kosten ein paar Millionen, das ist ja so, dass ich mir vorstelle, wenn ich dir jetzt einen kaufen würde, dann würde ich fast erwarten, dass du irgendwie vorbeikommst und mir den kurz wie einmal aufmachst oder die Hand schüttelst oder so.
Ja, ja, die kommen alle hierher, die wollen ja natürlich auch sehen, wie das entwickelt und gebaut wird. Und ja, ich muss sagen, also ich bin nicht einer von dieser Schickimicki-Welt. Ich versuche mich da ein bisschen rauszuhalten. Aber wenn die Kunden interessiert sind und hier hinkommen wollen und so, also ich werde keinen Champagner mit denen trinken, aber gerne zeige ich denen das Auto und die Factory.
Okay, aber das heißt, es muss ja logischerweise auch so sein, dass irgendwelche Prominenten deine Kunden sind. Ich meine, wer kann sich das schon leisten? Die meisten Leute wird man irgendwie kennen aus der Industrie oder aus dem, weiß ich nicht, Geschäften, wo man halt entsprechendes Geld verdienen kann.
Absolut, absolut. Also Kunden sind zum Beispiel Ronaldo hat ein Auto oder Nico Rosberg hat eine Vera gekauft. Auch Leute aus der Industrie, wie zum Beispiel der CEO von Nvidia hat eine Vera gekauft. Es sind alle sehr, sehr erfolgreichen Leute, aber auch sehr viele berühmte Leute, die Bugattis und Rimac kaufen, auf jeden Fall.
Hat Elon schon einen Bugatti oder einen Rimac?
Nein, aber ich war vor ein paar Wochen mit ihm auf dem Abendessen in New York. Es war sehr interessant, aber ich denke, der kauft keine niemals.
Aber sag mal, der baut ja auch keine vergleichbaren Autos. Ich meine, Tesla ist jetzt ja auch Elektro, aber das ist jetzt ja nicht irgendwie in der Preisklasse logischerweise irgendwie vergleichbar.
Ja, kannst du, also auf jeden Fall kommt der Roadster 2. Und Elon, als er den damals gezeigt hat, hat gesagt, es wird das schnellste beschleunigende, schnellste Auto der Welt. Und das war 2017. Das Auto ist immer noch nicht auf dem Markt und wir haben schon bewiesen, dass deine Vera viel schneller ist. Und ja, als ich ihn in New York getroffen habe, hat er gesagt, oh shit, we need to be faster with the Roadster, dass die den schneller auf den Markt bringen sollen. Aber der Tesla Plaid, also der Model S Plaid, also das ist ein Familienauto mit 5 Sitzen, der ist schneller als alles andere, als außer der Vera. Also der ist schneller als ein beschleunigend als ein Lamborghini, als jeder Ferrari, der ist echt schnell. Also die stellen die Messlatte sehr hoch, auch mit Autos, die eigentlich keine Supercars sind, aber natürlich nicht in allen. Also ein Taycan ist ein viel besseres Auto in vielen verschiedenen Sachen, aber zum Beispiel, wenn es um Beschleunigung kommt, da sind die echt gut.
Jetzt haben wir so gegen Ende des Podcasts, muss ich euch ja fragen, weil wir jetzt gerade schon über Elon sprechen. Er ist ja in aller Munde. Wie ist denn so der Blick jetzt erstmal vielleicht von dem etwas klassischeren Konzernchef Lutz Meschke? Wie blickst du auf diesen Elon Musk?
Ja, letztendlich kann man ja nur mit Bewunderung drauf schauen, was er da in den letzten Jahren geschaffen hat. Ich meine, Martha hat es auch eben gesagt, vor 10, 12 Jahren hat keiner wirklich an den Elektroantrieb gedacht im Automobilbereich. Ja, da hat man gedacht, okay, da versucht's mal einer und schauen wir mal zu, wann er auf die Nase fällt, wann ihm das Geld ausgeht. Und letztendlich muss man sagen, ohne so Pioniere wie jetzt Elon Musk, hätten wir auch den Wandel jetzt in der Automobilindustrie ja nie so schnell hinbekommen in Richtung Elektrifizierung. Auch die Digitalisierung, die dranhängt, hat natürlich da eine wahnsinnige Beschleunigung durch aufgenommen. Und wenn man sieht, wie groß die Fangemeinde da ist, auch wenn sicherlich an dem Produkt nicht alles gefällt, mir zumindest nicht, aber in Summe hat er da ein tolles Gesamtpaket hingestellt. Und hat den Weg der Automobilindustrie ja in Richtung Elektromobilität halt geebnet. Und viele haben ja dann gesagt, okay, das Thema Elektroantrieb, Batterie, das funktioniert, das hat er verstanden. Aber die Industrialisierung kriegt er nie hin. Der wird nie profitabel die Serienfahrzeuge dann letztendlich im größeren Volumen auf die Beine stellen können. Schauen wir mal, wie lange die Liquidität reicht. Und auch das hat er geschafft. Es waren ja sicherlich sehr, sehr große Anstrengungen erforderlich, wahrscheinlich auch für jeden einzelnen Mitarbeiter bei Tesla. Es war sicherlich nicht einfach für die verantwortlichen Personen. Aber er hat halt gezeigt, wenn man an eine Sache glaubt, an Ideen und sie mit allem, was man hat, dann nach vorne treibt, dann funktioniert das. Und ja, Martha hat es ja letztendlich genauso gemacht. Und von daher muss ich sagen, ja, Hut ab vor solchen Persönlichkeiten, die jetzt nicht auf Themen springen, die schon im Markt sind und mal schauen, wie kann ich das ganze Thema noch optimieren und einen schnellen Reibach machen, sondern sagen, okay, ich fange mal was Neues an. Ich glaube an das Thema, ich glaube an meine eigenen Fähigkeiten und zieh das Thema durch. Von daher Hut ab, ob ich das jetzt 1:1 jetzt auf Porsche übertragen kann, natürlich nicht. Jeder OEM muss da einen anderen Weg finden, um in die Zukunft zu gehen. Aber ich habe es ja eben beschrieben, wir selber haben auch relativ früh erkannt, dass der Trend in Richtung Elektromobilität gehen wird, gehen muss. Thema Klimawandel ist ja klar, ich kann natürlich sagen, erstmal kann ich die ganzen Gesetze gar nicht erfüllen, wenn ich nicht dahin gehe, aber letztendlich haben wir ja alle eine Verantwortung für unsere Umwelt, für unsere Gesellschaft und müssen einfach auch als verantwortungsvolle Manager dann unsere Unternehmen so transformieren, dass wir auch nachhaltig wirtschaften. Und von daher ist es halt extrem wichtig, diesen Weg ganz stringent zu gehen. Und für uns war es natürlich doppelt schwierig. Ich habe es eben schon mal gesagt, Martha hat es auch gesagt, Porsche steht dafür, der Sportwagenhersteller zu sein im Verbrennungssegment. Wir haben immer von Emotionen gelebt, Öl, Benzingeruch in der Boxengasse, ja, pure Emotion halt. Dafür stand und steht die Marke nach wie vor. Und jetzt müssen wir halt zusehen und wir sind auf einem guten Weg, unser Geschäftsmodell in die Zukunft zu führen. Eben auch mit deutlich nachhaltigeren Produkten, mit einer glaubwürdigen Story. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dabei auch das Thema Emotionalität nicht vergessen. Porsche steht für Emotionen und muss auch in Zukunft immer für Emotionen stehen. Nur Technologie springt da am Ende zu kurz. Und deswegen ist das eine extrem spannende Reise, die wir gerade machen. Und ja, wir haben ja noch viel vor. Philipp, du hast es ja auch eben angedeutet. Ja, Porsche ist auf dem Weg. Hoffentlich, die Entscheidung steht ja noch aus, die Finale, aber auf dem Weg in noch mehr Unabhängigkeit.
Und hast du mit Blick also auf, wenn du gerade auf die Börse guckst, ich meine, da beschäftigst du dich ja logischerweise sehr viel mit, wirst dich auch fragen, was ist Porsche vielleicht in der Börse eines Tages wert? Ist der Tesla eine Inspiration? Also denkst du, dass die zu Recht so hoch bewertet sind, dass sich euch das auch irgendwie ein bisschen motiviert?
Ja, man darf ja nicht alles von der Bewertung abhängig machen. Ich glaube, das ist auch nicht immer alles rational, wenn man die Bewertungen sieht von klassischen Automobilherstellern, die durchaus auch gute Ideen haben, in die Zukunft zu gehen, in die Transformation zu gehen in Richtung Elektrifizierung und Digitalisierung, was da nur an Bewertung hintersteht. Und letztendlich im Vergleich dazu, wie die neuen Player, die neuen Tech-Player oder auch ein Tesla in der Bewertung stehen. Da muss man sich ein Stück weit auch unabhängig von machen. Und ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass man ja eine glaubwürdige Strategie führt, eine nachhaltige Strategie führt, dass man eine klare Equity-Story aufzeigt, dass man zeigt, die Marke wird auch in Zukunft erfolgreich sein, dass man einen klaren, wertschaffenden Wachstumskurs aufzeigen kann. Und dann kommen die Themen wie zum Beispiel Bewertung auch von selber. Letztendlich ist es wichtig, dass man ja einen Brand Purpose hat, dass die Leute wissen, wofür eine Marke steht, dass sie die Marke nicht nur für ihre Produkte liebt, sondern auch dafür, wie die Marke, wie die Company arbeitet, dass sie einen Teil ihres Erfolgs auch an die Gesellschaft zurückgibt, dass sie alles dafür tut, dass unsere Welt weiterhin lebenswert bleibt. Und dieses Gesamtpaket muss am Ende stimmen und letztlich dann auch mit Maßnahmen unterlegt sein. Und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen den Weg geben, wir wollen weiterhin der Sportwagenhersteller sein, auch mit hochemotionalen Produkten, aber wir wollen eben auch nachhaltig sein und haben gesagt, bis Ende des Jahrzehnts werden wir 80% unserer Neuwagen dann voll elektrifiziert haben. Und wir wollen CO2-neutral sein, bilanziell CO2-neutral sein bis 2030. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch solche Ziele vornimmt, dass man die entsprechenden Maßnahmen auch dahinter schreibt und sie mit Stringenz dann auch verfolgt. Und das Thema Bewertung kommt dann von ganz alleine.
Okay, Martin, sag du noch mal ein paar Worte zu Elon. Ich meine, eigentlich habe ich so gerade darüber nachgedacht, wenn man jetzt sozusagen komplett neu auf die Welt käme, man würde ja denken, deine Firma hieße Tesla, weil der Tesla nun ja auch irgendwie sozusagen ähnliche Wurzeln hatte wie du und die Firma vom Elon hieße Musk. Stattdessen heißt deine Firma Rimac wie du und die Firma vom Elon Musk aus USA oder aus Südafrika heißt auf einmal Tesla. Also, es hängt ja schon viel mit vielem zusammen. Wie blickst du auf das ganze Ding?
Ja, das habe ich ihm auch gesagt, dass meine Firma, dass mir jemand den Namen gestohlen hat.
Ja, ist doch wirklich so, oder? Ich meine, eigentlich müsstest du Tesla heißen.
Ja, aber er hat es vorher gemacht. Ich war vielleicht 15 Jahre alt, als die Firma gegründet haben. War eigentlich Martin Eberhard, nicht Elon Musk, der den Namen gegeben hat. Elon kam da später dazu. Aber weißt du, ich höre sehr, sehr viel Kritik und Negativität über Elon, über eine sehr lange Zeit her. Und es kommt von Leuten, die erstmal nicht verstehen, was es bedeutet, sowas aufzubauen, wie schwer es ist, welche Herausforderungen du hast, um sowas zu bauen und wie überwältigend eigentlich, weiter vorwärts die waren als alle anderen. Echt Jahre vor allem. Und Porsche war der Erste eigentlich, der mit dem Taycan mithalten konnte. Die anderen kommen jetzt so ein bisschen langsam drauf. Aber das ist 10 Jahre nach Tesla, 10 Jahre nach dem Model S. Die Industrie wäre ganz anders, wenn es Tesla nicht gäbe. Und Tesla ist nur anders wegen Elon. Ich verstehe, wie die Firmen funktionieren, wie Entscheidungen gemacht werden. Und wenn, keine Ahnung, in einem anderen Autohersteller vor 12, 13 Jahren jemand kam und gesagt hätte, wir bauen jetzt ein Elektroauto, das 500 Kilometer Reichweite hat, unter 3 Sekunden auf 0 auf 100 und 5 Sitze hat, mit 2 Sitzen zusätzlich im Kofferraum, mit der Batterie im Unterboden und vorne Kofferraum, hinten Kofferraum, also hätte nie passiert. Und er hinterfragt halt alles, alles ist First Principles based und ich denke persönlich, dass er zurzeit der interessanteste Mensch der Welt ist. Also was er mit Tesla geschaffen hat, ist ja riesig, aber SpaceX ist ja noch viel interessanter, Leute auf Mars zu schicken, einen zweiten Planeten zu besiedeln. Also was ist mehr interessant zurzeit als das? Wir haben darüber gesprochen, wie die Welt bis 2030, 2040 absolut klimaneutral sein könnte und unabhängig von fossilen Brennstoffen. Also er befasst sich mit solchen Themen, echt großen Themen für die Menschheit. Und ich habe großen Respekt vor ihm. Ich persönlich, also die Arbeitszeit und der Stress, wenn du sowas aufbaust, ist halt sehr stark. Und ich spreche mit meiner Frau jede paar Wochen darüber und wir sehen uns nicht viel. Also meine Frau und ich kennen uns 18 Jahre und wir reden viel darüber und ich frage mich oft, wie lange ich das durchhalte. So. Und natürlich ist es auch nicht gut, dass die Firma so viel von mir abhängt und dass ich echt immer da sein muss, dass ich nicht irgendwie abschalten kann. Aber das ist ein anderes Thema. Aber persönlich, ich denke nicht, dass ich es wie Elon noch 20 Jahre machen könnte. Also er ist ja über 50 jetzt. Mhm. Und das ist eigentlich selbstlos. Also Leute denken, dass der nach Geld oder sowas aus ist. Aber er hat ja 250 Milliarden Dollar Net Worth oder sowas. Ist ja jeden Tag ein paar Milliarden oben oder unten. Also ihm geht es sicher nicht ums Geld. Ich denke, ihm geht es echt wirklich um große Veränderungen zu machen. Natürlich ist da auch Ego dabei und all das. Aber er macht halt Riesensachen, selbstlos, weil er Tag und Nacht arbeitet und er macht alles dafür, auch wenn er es wirklich nicht braucht und seine nächsten 10 Generationen müssen nicht mehr arbeiten, wenn er nicht mehr will, aber für ihn ist es halt diese großen Themen der Menschheit, um die Menschheit voranzutreiben, und ich denke, das ist halt super interessant. Nicht alle seine Methoden sind super, es ist wahrscheinlich nicht so toll, sein Mitarbeiter zu sein. Ich persönlich denke, dass man Mitarbeiter auch gut behandeln kann und andere Leute gut behandeln kann und trotzdem erfolgreich sein kann. Aber jeder hat seine Methoden. Also ich persönlich bin ein riesen Elon-Fan und ja.
Bist du eigentlich auch ein Software-Guy? Also ich meine, Elon ist ja auch ein Software-Guy. Ich meine, der ist ja jetzt sozusagen Physiker, Ingenieur, aber er hat ja, Tesla ist ja deswegen auch so stark aufgrund der Software. Und wenn man so hört, ist das ja auch bei Automobilen jetzt immer mehr ausschlaggebend, eine richtige Software zu haben. Jetzt seid ihr in der Rematz Group oder auch bei Porsche in der Software auch so stark, wie du jetzt offensichtlich bei der Hardware bist?
Muss sein. Also es ist, ich würde nicht sagen, dass ich persönlich ein großer Software-Guy bin. Ich bin kein Software-Ingenieur. Aber die meisten Probleme, die wir haben beim Auto, sind Software. Das sind so viele Steuergeräte, so viel Komplexität, so viele Sachen, die funktionieren müssen. Das Auto ist unglaublich komplex von der Software-Seite. Und das ist die größte Herausforderung, würde ich sagen, bei der Neuentwicklung. Und ich denke, das ist nicht anders bei Porsche.
Absolut. Software macht den Unterschied. Und deswegen sind ja die großen Tech-Player auch so hoch bewertet. Ja. Weil es alles Software getrieben. Sie können skalieren auf der Erlösseite ohne Ende. Da ist Wachstum vorprogrammiert und da kommen halt die hohen Bewertungen her. Und das ist einfach so, dass ich mir über Software, über das Know-how, was so in der Vergangenheit in der Automobilindustrie nicht vorhanden war, mir diese zusätzlichen Erlöspotenziale nur generieren kann. Ohne funktioniert es in Zukunft nicht mehr. Also Hardware ohne Software undenkbar.
Ihr wollt jetzt auch mit Porsche zu einer Servicefirma werden, in großen Teilen, also zu einer Softwarefirma werden. Das ist ja auch so ein bisschen die Aussage, die es von euch gibt, ne?
Ja, letztendlich geht es ja um die Digitalisierung, um die Konnektivität der Fahrzeuge, aber natürlich auch des gesamten Unternehmens. Es geht um die Kundenschnittstellen, die man komplett digitalisieren muss. Es geht um die Unternehmensprozesse. Aber nicht nur um die Unternehmensprozesse in den administrativen Bereichen, es geht auch um die Produktion selber, die ja komplett vernetzt, digital ablaufen muss, um auch die Effizienzen zu holen, die im Wettbewerb erforderlich sind. Und wer das nicht mit Vehemenz angeht, der wird in der Zukunft keine Rolle spielen. Das ist so sicher wie Samen in der Kirche.
Jetzt hast du ja mit Rimac schon, sagen wir mal, einen Volltreffer gelandet, und Porsche ist ja auch dafür bekannt, relativ viel in Startups oder im Venture Space zu machen. Sind da bei euch im Portfolio jetzt irgendwie neben dem Mate noch andere, die man vielleicht demnächst erst sieht, so richtige Durchzünder, also so krasse Raketen, die ihr da getroffen habt in letzter Zeit, obwohl ihr gerade irgendwie schon wisst, das wird ein Hit, aber noch die Außenwelt hat es noch nicht gesehen?
Ja, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe es ja gesagt. Zum einen geht es ums Produkt selber, dann geht es um das Thema Unternehmen und dann geht es um das Thema Kundenschnittstellen, inklusive dann auch neuer Geschäftsmodelle, um die Kunden im Prinzip dann auch ein Stück weit auf ihrer Customer Journey begleiten zu können. Und im Autoumfeld oder im Mobilitätsumfeld sind wir natürlich neben Rimac auch in weiteren interessanten
Sag mal ein, zwei, die von den besten, von den heißen.
Investiert im Batteriesegment. Ich denke mal, du hast das Thema auch gehört, dass wir mit der Cellforce Group in Tübingen jetzt aufgestellt sind, wo es darum geht, Hochleistungsbatteriezellen zu entwickeln und dann auch zu produzieren. Dann haben wir in ein US-Unternehmen gerade investiert, das sich um das Thema Silizium-Anoden kümmert. Und da sehen wir dann auch wieder eine Querverbindung zu dem Thema Batteriezellenentwicklung und Herstellung, was wir im Landkreis Tübingen machen. Und von daher versuchen wir uns da ein sehr, sehr breites Netzwerk aufzubauen. Alles in Themen, wo wir als Porsche halt den Unterschied machen wollen und wo wir auch weiterhin sagen können, wir sehen das Thema Performance ganz oben für uns und deswegen auch immer wieder in Themen, die jetzt nicht unbedingt in die breite Masse gehen, sondern den Unterschied machen im Hochleistungsbereich.
Okay, okay, okay. Also ich habe jetzt viel eurer Zeit hier in Anspruch genommen. Ich glaube sogar schon ein bisschen länger als geplant war. Ich bin mega, mega dankbar für das ausführliche Gespräch, auch so beide Perspektiven darauf, was ihr da baut, was da in Zagreb passiert. Ich glaube, es ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Also man ist ja wirklich neugierig, das sich mal anzugucken, was da los ist, wie du da sozusagen eines der größten Unternehmen Kroatiens hochziehst gerade. Und Porsche sozusagen als Initiator und sozusagen Unternehmen im Rücken. Vielen Dank für die Story. Hört man nicht alle Tage. Glückwunsch euch beiden. Und wir werden das auf jeden Fall sehr, sehr gerne verfolgen und halten dann einen Blick drauf hier mit OMR und unserem ganzen Fokus in die digitale Welt.
Super. Hat Spaß gemacht. Danke, Philipp. Danke, Marte. Bis bald.
Ja, war gut, euch zu sehen. Hi, Lutz. Wir sehen uns bald. Und Philipp, war super, dich kennenzulernen.
Alles klar, Männer. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Danke.
Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen und macht Fehler. So auch Menschen bei uns, so auch ich, so auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen und solche Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account wurde deaktiviert, hier klicken oder. Ihr wisst, was ich meine. 85% aller Cyber-Attacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie Angriffssimulationen fahren, indem sie Risikoanalysen durchführen, indem sie eine Human Firewall in eurer Firma aufbauen, so nennen sie das. Und sie machen allen Hörerinnen und Hörern folgendes Angebot. Ihr könnt euch selber attackieren lassen, natürlich ohne Risiko und Gefahr, um zu testen, wie sicher eure Systeme sind. Alles kostenlos, um SoSafe kennenzulernen. Übrigens, die durchschnittliche Klickrate von Leuten auf Attacken von SoSafe liegt bei 30%. Gerne rausfinden, wo eure liegt und feststellen, wie hoch die Gefahr ist. SoSafe.de/OMR hilft da sehr. Nochmal, SoSafe, ein Wort, SoSafe.de/OMR.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.